Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon und das sind unsere Themen für Sie.
Himmelsstrahl. Laserkommunikation per Satellit bietet immer höhere Datenraten. Kettenreaktion. Wie ein schlechtes Update Computer auf der ganzen Welt lahmlegen konnte. Datenschleuder. Unnützer Datenverkehr steigert den Energieverbrauch von Handys. Und das digitale Logbuch. Wolkenkuckucksschein.
Ich glaube, dass jetzt ein Endkunde zu Hause ein optisches Teleskop bei sich hat, mit dem er dann die Verbindung zum Internet macht, das ist eher unwahrscheinlich. Also da wird man sehr wahrscheinlich eben im klassischen Funk bleiben, weil man damit eben durch Wolken durchkommt.
Ja, das sagt Christian Fuchs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Forscherinnen und Forscher beim DLR und dort speziell beim Institut für Kommunikation und Navigation in Oberpfaffenhofen, die sind weltweit führend bei einer Technologie mit großem Potenzial, aber auch ebenso großen Herausforderungen. Mit der optischen Freiraumdatenübertragung, der Kommunikation also per Laserstrahl über große Distanzen hinweg, da lassen sich ganz gewaltige Datenraten erzielen. Tja, wenn eben keine Wolken im Weg sind oder Regen oder Nebel. Michael Gessert, ist und bleibt das also eine Schönwettertechnologie, diese Freiluft-Laserkommunikation?
Ja, also an dieser Grundtatsache lässt sich natürlich nichts ändern. Ein Laserstrahl, der geht erstens ganz schlicht und ganz fokussiert geradeaus. Da muss eben freie Sicht zwischen Sender und Empfänger sein. Und Sender und Empfänger müssen auch ganz akkurat aufeinander ausgerichtet sein und das auch bleiben. Das ist natürlich bei Installation, sagen wir mal, zwischen zwei Gebäuden über eine relativ kurze Strecke ziemlich unkompliziert machbar und so eine quasi optische Richtfunkstrecke, die kann ein ganz unspektakuläres Mittel der Wahl sein, zum Beispiel auf Firmengeländen oder bei schwierigen topologischen Verhältnissen. Wenn also das Verlegen eines Glasfaserkabels viel aufwendiger oder sogar unmöglich sein würde und man aber trotzdem höhere Datenraten als bei einer Funkverbindung haben möchte. Ganz und gar nicht trivial ist hingegen Laserkommunikation vom Boden zu einem Satelliten.
Ja, wobei ja Internetversorgung und Kommunikation per Satellit der absolute Trend ist. Denn neben Elon Musks Starlink sind ja noch diverse andere solcher Satellitennetze für den Internetbetrieb im Aufbau oder in Planung. Die Vorteile, die liegen ja auch klar auf der Hand. Jedes noch so entlegene, dünn besiedelte Gebiet auf dem Erdball lässt sich damit erschließen. Und im Gegensatz zu einem Glasfaserkabel am Meeresboden oder erst recht über Land, lässt sich dann dieses Internet per Satellit im Konfliktfall auch nicht einfach mal lahmlegen.
Ja, ganz genau. Und das wird von vielen Experten deswegen auch so beschrieben oder erwartet, dass Satelliten sozusagen irgendwann die neuen Backbones, die zentralen Schlagadern unseres Internets sein könnten. Und dass die dann untereinander per Laserkommunikation verbunden sind, ist ja auch heute schon normaler Stand der Technik, zum Beispiel bei diesen Starlink-Satelliten. Und dort oben im Weltraum gibt es natürlich auch nichts, was die Richtstrecke und die Signale stören könnte. Was auch naheliegend ist, dass man den Feed oder Uplink zu Internet- oder Kommunikationssatelliten per Laser und mit eben sehr hoher Bandbreite hochschickt und dort zwischenspeichert, wie bei einem Content Delivery Network. Nur eben die Verteilung dann an die Endkunden, die läuft im Normalfall nach wie vor über ein herkömmliches Funksignal, so wie das Christian Fuchs eingangs beschrieben hat.
Ja, dieser gerade erwähnte Uplink durch einen Netzbetreiber mit möglichst hoher Bandbreite, der ist nicht das einzige Szenario, in dem die Verbindung zwischen Satellit und Boden per Laserkommunikation wünschenswert ist. Und deshalb wird auch an der optischen Freiraumdatenübertragung stetig weitergeforscht und weiterentwickelt, ja, mit beachtlichem Erfolg.
Also so dieser Überflug dauert insgesamt 8 bis 12 Minuten, je nach Orbit. Und sobald der Satellit eben am Horizont dann auftaucht, kann ich den eben anstrahlen. Ich weiß die Position des Satelliten zur Zeit, weil ich den Orbit sehr genau kenne. Kann dann mit einer sogenannten Laserbarke von der Bodenstation zum Satelliten strahlen. Der Satellit kann das Lasersignal von der Bodenstation erfassen. Und dann kann ich auf beiden Seiten mit geschlossenen Regelschleifen optisch dann nachverfolgen.
So beschreibt Christian Fuchs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Herausforderung, eine Datenverbindung herzustellen und zu halten. zu einer Gegenstelle, die sich in einigen hundert Kilometern Entfernung und mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde bewegt.
Der Satellit ist natürlich sehr schnell, allerdings an der Bodenstation ist dann das Tempo dann doch überschaubar. Also die Winkelgeschwindigkeit, die wir haben, ist so im Bereich bis zu wenige Grad pro Sekunde. Und das kann man schon noch sehr gut nachführen, aber es stimmt, dieses Tracking-System, was quasi den Laserstrahl vom Kommunikationspartner nachführt, das ist hochpräzise und funktioniert auch sehr schnell.
Die Teleskopspiegel, mit denen das Lasersignal empfangen wird, haben einen Durchmesser bis hinunter auf 40 bis 60 Zentimeter. Sie sind also so kompakt, dass sich damit auch mobile Bodenstationen bauen lassen. Genau so etwas ist das Highlight beim Forschungsprojekt TerraNet der University of Western Australia in Perth. Das Team hat eine Sende- und Empfangseinheit entwickelt, die auf der Ladefläche eines Pickups montiert ist. Projektleiter Sascha Schedevi:
Das ist nicht die erste mobile Bodenstation, die gebaut wurde. Tatsächlich war es das DLR in Deutschland und dann auch eine japanische Gruppe, die bereits mobile Bodenstationen entwickelt haben. Aber die waren typischerweise viel größer, so etwa wie ein LKW. Und da dauerte es vermutlich Stunden oder sogar Tage, die erstmal einzurichten. Wir wollten da neue Maßstäbe setzen mit schneller Einsetzbarkeit. Also wenn da zum Beispiel eine Gegend abgeschnitten wird von ihren normalen Kommunikationsverbindungen durch ein gekapptes Glasfaserkabel oder eine Naturkatastrophe, dass wir dann mit einem robusten Fahrzeug dahin fahren können, den Kommunikationsstream von Satelliten empfangen und dann eben lokal weiterverbreiten.
Ob bei stationären oder mobilen Bodenstationen, das Problem mit vorbeiziehenden Wolken bleibt und mit den ganz normalen Störungen und Turbulenzen in der Atmosphäre. Die gleichen Effekte, die an heißen Tagen die Luft flimmern lassen, beeinträchtigen auch das Lasersignal. Bei Sascha Schedevis Pickup kommt noch etwas hinzu.
Wenn Windböen die Seite von unserem Pickup treffen, dann bewegt er sich natürlich ein bisschen. Aber ich denke, wir haben diese Probleme mit cleveren optischen Technologien gelöst, die eben das Lasersignal korrigieren bei seinem Weg durch die Atmosphäre. Damit können wir die störenden Effekte dort kompensieren und eben auch die Nicht-Perfektheit unserer Bodenstation selbst.
Hört sich doch ganz gut an, was der australische Forscher da sagt. Etwaige Signalstörungen, die können kompensiert werden. Wie gut klappt das denn? Wie robust ist die ganze Technik mittlerweile, Michael?
Ja, da gibt es offenbar signifikante Verbesserungen bei dieser Laserkommunikation in den letzten Jahren, sowohl bei der Hardware als eben auch speziell bei diesen algorithmischen Kompensationsberechnungen. Schauen wir doch mal auf ein paar Zahlen, also bei diesen optischen Modems, da ging es eigentlich seit 2010 hoch von erstmal 10 Megabit pro Sekunde auf 10 Gigabit pro Sekunde. Bei der optischen Freiraumdatenübertragung wurden also im Grunde genommen die gleichen Fortschritte nachvollzogen wie bei Glasfaser. 2016 vermeldete das DLR einen Weltrekord bei der Übertragung über ungefähr 10 Kilometer, sogar mit Worst-Case-Turbulenzen durch die Atmosphäre. Das waren da 1,72 Terabit pro Sekunde. 2018 waren es dann schon 13,16 Terabit und Forscher der ETH Zürich bewältigten letztes Jahr gleich 53 Kilometer Strecke durch die turbulente Atmosphäre und sprachen da von einer möglichen Ausbaufähigkeit auf 40 Terabit pro Sekunde.
Hört sich an, als wenn solche Fernverbindungen von Boden zu Boden vielleicht auch zur Alternative von Glasfaserkabeln werden könnten, auch ohne den Umweg übers All und über Satelliten.
Ja, das glauben manche. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, bei dieser ganzen Technologie, da sind jede Menge Hoffnungen, auch wirtschaftliche Hoffnungen im Spiel. Da gab es zum Beispiel mehrere Ausgründungen von DLR-Forschern. Das DLR kann ja als Bundeseinrichtung nicht selbst kommerziell tätig werden. Die gingen oder gehen zum Beispiel in diese Richtungen mit Stratosphärenballons oder solargetriebenen Drohnen zur Internetversorgung, eben natürlich dann jeweils mit Laser-Up- und Downlink. Und diese Visionen, haben wir auch früher mal darüber berichtet, bei denen ja auch mal Google oder Facebook involviert waren, die sind ja alle mittlerweile sanft entschlafen. Zumindest Sascha Schedevi, der ist da auch noch relativ optimistisch, dass Laserkommunikation so quasi in den Endkundenbereich reinkommen wird. etwa bei der Internetversorgung von Flugzeugen oder bei der Versorgung von Kreuzfahrtschiffen. Ich vermute also mal, diese Grenzen oder die Normalität in dieser Technologie, die werden sich vielleicht in den nächsten Jahren auch noch irgendwie verschieben. Vor ein paar Jahren wäre es ja auch noch undenkbar oder unbezahlbar gewesen, dass Privatpersonen Internet per Satellit buchen können.
Über neueste Trends bei der optischen Satellitenkommunikation sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Gestern, das war wohl für alle IT-Professionals weltweit ein Horrortag, sofern ihr Unternehmen von den ebenfalls weltweiten Ausfällen durch ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware Falcon von CrowdStrike betroffen waren. Heute ist Reparieren und Aufräumen angesagt. Die Flughäfen sind wieder in Betrieb, jedenfalls die in Deutschland. Universitätskliniken und Krankenhäuser können auch wieder in den Normalbetrieb gehen. Und auch in den Banken und Supermärkten, da läuft es wieder. Wo gibt es denn noch Probleme nach diesem IT-Ausfall von gestern, Peter Welchering?
Ja, berichtet wird das vor allen Dingen aus Indien und aus der Region Australien, Neuseeland. Da laufen die Reparaturarbeiten in den kritischen Infrastrukturen immer noch auf Hochtouren. Bei uns in Deutschland ist hier zwar schon vieles abgeschlossen, aber auch für viele IT-Mitarbeiter, da ist ein heißes Wochenende angesagt, und zwar im Mehrschichtenbetrieb. Denn die Ursache für den IT-Ausfall, die muss zum größten Teil tatsächlich manuell beseitigt werden.
Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, die Ursache ist ein fehlerhaftes Update des CrowdStrike-Sicherheitssystems. Weiß man da genaueres?
Ja, es gab eine lebhafte Diskussion, vor allen Dingen seit gestern Abend, Spätabend. Zack Voorhees, ein Systemanalytiker, der früher mal Skandale bei Google aufgedeckt hat, der hat in der vergangenen Nacht einen viel diskutierten Erklärungsansatz geliefert. Demzufolge war es ein Programmierfehler in der einer mit dem Update ausgelieferten Systemdatei. Genauer, eine falsche Sprungadresse in einer Routine. Die verwies nämlich Zack Voorhees zufolge auf einen von Windows allokierten Bereich, Speicherbereich, und das wiederum führte dann zum unschönen Bluescreen. Der Rechner lässt sich dann eben nicht mehr booten. Zack Voorhees hat einiges an Material für seine These vorgelegt. Dass es eine fehlerhafte Systemdatei des Updates war, die das Hochfahren der Windows-Rechner eben verhinderte, das hat CrowdStrike auch gestern bereits mitgeteilt. Allerdings hat CrowdStrike sich heute früh nochmal gemeldet mit einer Erklärung, und der kann man entnehmen, dass die betroffene Systemdatei gar keine Sprungadressen enthalten hätte.
Und wie erklärt jetzt CrowdStrike den Fehler?
Also die Erklärung ist noch ein bisschen vorläufig, aber dieser Erklärung zufolge wird diese Systemdatei verwendet, um digitale Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Sie ist also Teil einer verhaltensbasierten Schutzmaßnahme, eines verhaltensbasierten Schutzkonzeptes. Und neue Verhaltensmuster von Angriffen, das ist ja die Voraussetzung, um sie erkennen zu können, die werden eben über diese Datei, auch Channel-Datei genannt, verteilt. Und in diesem Fall ist es eben laut CrowdStrike die Datei mit der Erkennungsnummer 291, und die steuert im Wesentlichen eben die Kommunikation des Sicherheitssystems. Damit die Muster neuer Angriffe auch dahin geschickt werden, im Abwehrsystem, wo sie gebraucht werden, dafür ist eben diese Datei zuständig. Und da schreibt dann in dem Zusammenhang CrowdStrike ausdrücklich, und ich zitiere das mal: Dies steht nicht in Zusammenhang mit 0 Bytes, die in Channel-Datei 291 oder in einer anderen Channel-Datei enthalten sind. Zitat Ende. Also das wäre dann ein Argument gegen die Sprungadresse. Allerdings bleibt CrowdStrike hier auch mit der Erklärung eines Logikfehlers ein Stück weit stecken. Welcher Logikfehler das nun konkret ist in der Channel-Datei 291, das sagen sie uns nämlich leider nicht. Das Workaround von CrowdStrike bleibt von dieser Erklärung unberührt, nämlich als Sofortmaßnahme diese Datei zu löschen.
Lösche eine Datei, wenn dein Rechner einen Bluescreen hat, gar nicht so einfach.
Naja, und vor allen Dingen klappt das eben auch als Sofortmaßnahme nicht automatisiert. Das heißt, der Rechner muss im gesicherten Modus hochgefahren werden. Stück für Stück ganz viel und ganz oft die Return-Taste drücken, und dann muss die Datei gelöscht werden. Und das machen eben seit gestern tatsächlich weltweit Hunderttausende von IT-Mitarbeitern.
Damit ist es ja aber nicht getan. Die Systeme müssen ja dann auch wieder einwandfrei arbeiten.
Ja, da gehört tatsächlich mehr dazu. Und das ist tatsächlich eine wochenendfüllende Tätigkeit. Die beschäftigt die Leute noch ein paar Tage. Wenn nämlich die Datei gelöscht ist, dann steht eine Sicherheitsüberprüfung des Rechners an, bevor der Rechner dann wieder als etwa Vermittlungsrechner in der Telekommunikation oder als Büro, PC oder als Kontrollrechner in irgendwelchen Industrien oder Kraftwerken eingesetzt wird. Und je kritischer die Infrastruktur ist, in der so ein Rechner eingesetzt wird, umso umfangreicher muss dann natürlich auch die entsprechende Sicherheitsüberprüfung nach der Dateientfernung ausfallen. Und dann kommt noch hinzu, die Rechner müssen ja auch wieder abgesichert werden. Die können ja nicht einfach ohne Schutzsoftware weiterlaufen. Das heißt, da muss eine neue CrowdStrike-Version auch nochmal wieder aufgespielt werden, aber eben ohne diese fehlerhafte Systemdatei.
Bei solchen Software-Updates kommt es ja immer wieder zu Fehlern. Warum können die nicht vermieden werden?
Naja, vermieden werden können die nie, aber man kann sie minimieren. Aber dem steht entgegen Zeitdruck, Schlamperei, fehlendes Sicherheitsbewusstsein. Oft wird wirklich halbfertige Software einfach ausgeliefert und ganz oft unterbleiben etwa Unverträglichkeitsprüfungen mit anderer Software. Und ganz oft haben wir eben auch einfach den Fall, dass dann für Updates einzelne Module eingekauft werden und beim Softwarehersteller weiß niemand mehr genau, was denn diese Module, diese Software eigentlich so machen, weil die gar nicht in Gänze kontrolliert werden. Und beim gestrigen Fall, da gibt es eine Kritik, die ist, denke ich, sehr wichtig. Da wird kritisiert, dass hier nicht in mehreren Wellen ausgeliefert wurde, sondern weltweit in einem Schlag. Wäre dieses Update in mehreren Wellen ausgeliefert worden, dann hätte es einige Anwender getroffen, aber nicht weltweit diese Konsequenzen gehabt, die wir gestern beobachtet haben.
Aufräumarbeiten nach dem gestrigen weltweiten Ausfall von Computern mit immensen Folgen, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Die zunehmende Vernetzung und Abhängigkeit von IT-Systemen, die merken wir auch beim Energieverbrauch. Denn Computer, die benötigen ja bekanntlich Strom und das nicht zu knapp. Zwischen 1,5 und 4% des globalen CO2-Ausstoßes gehen Studien zufolge auf das Konto der Informations- und Kommunikationstechnik. Tendenz stark steigend. Zusammen mit finnischen und deutschen Kolleginnen und Kollegen hat Mario Birkholz von der TU Berlin in einer Studie untersucht, wie sich die Smartphone-Nutzung nachhaltiger gestalten ließe. Angesichts von schätzungsweise knapp 5 Milliarden Handynutzern ein nicht unerhebliches Potenzial. Den Professor für Bioelektronik habe ich nach den Ergebnissen der Studie gefragt.
Also der Energieverbrauch ist eine Kategorie der Nachhaltigkeit und das war tatsächlich schon der interessante Punkt, andere auch. Aber schon bei diesem Punkt ergaben sich ganz interessante Erkenntnisse, nämlich dass der Energieverbrauch der Geräte selbst gar nicht so hoch ist. Also wenn man da die Summe bildet über alle Smartphones auf der Welt, dann kommt man auf Zahlen, die noch erträglich sind. Der Großteil des Energieverbrauchs ist tatsächlich im Bereich der Netze und der Datenzentren. Also bei der Speicherung der Daten und bei der Übertragung der Daten von den Zentren auf die Endnutzergeräte. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass sehr viele Daten von den Nutzern und Nutzerinnen abgegriffen werden und darauf aufbauend dann eben Werbung ausgespielt wird. Also in hohem Umfang so ein unerwünschter Datenverkehr stattfindet.
Wenn Sie sagen, dass der Energieverbrauch im Wesentlichen dadurch bestimmt ist, welche Daten wie von Smartphones ja übertragen werden und dies oft eben halt auch im Verborgenen geschieht, da fragt sich natürlich, welche Schlüsse man daraus ziehen kann, um das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer so zu gestalten, dass es ja weniger Energiehunger gibt. Hat der Nutzer oder die Nutzerin überhaupt Möglichkeiten?
Im Prinzip jein. Also das Problem für Nutzerinnen und Nutzer besteht darin, dass sie mit einer Situation konfrontiert sind, wo die wesentlichen Systeme durch wirtschaftliche Monopole geprägt sind. Wir sprechen zwar viel von sozialer Marktwirtschaft und der segensreichen Wirkung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, doch der ICT-Sektor wird von Monopolen beherrscht. Nutzerinnen haben es nicht ganz leicht, von alternativen Angeboten Gebrauch zu machen. Aber die gibt es durchaus. Also zum Beispiel Matrix und Signal als Ersatz für WhatsApp, PeerTube statt YouTube oder Mastodon statt X. Diese anderen Systeme in Betrieb zu nehmen und bei sich auf dem Handy nutzbar zu machen, erfordert einen gewissen Aufwand. Aber da sind tatsächlich auch die Verbraucherinnen gefragt, bessere Softwareprodukte am Markt durchzusetzen.
Aber das hört sich ehrlich gesagt so an, Herr Birkholz, als wenn nicht der Wissenschaftler da spricht, der sich mit der Nachhaltigkeitssituation von Smartphones beschäftigt, sondern ja ein Datenschützer.
Ja, das geht schon beides stark ineinander über. Also wie darauf hingewiesen, hängen viel Energieverbrauch und Nachhaltigkeit oder Unnachhaltigkeit der Smartphone-Nutzung von einem unerwünschten Datenverkehr ab. Und um den zu vermindern, ist es tatsächlich erforderlich, dass wir von anderen Software- und Betriebssystemen und Apps auf unseren Smartphones Gebrauch machen, als die, die im Moment die ganz große Verbreitung haben.
Also klar ist, die Nutzerinnen und Nutzer sind aufgefordert, stärker über den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Smartphone-Nutzung nachzudenken und eventuell Konsequenzen zu ziehen. Wie sieht es denn mit den Regulierern aus? Ergeben sich aus Ihrer Studie auch politische Forderungen an die Regulierungsinstitutionen, wie zum Beispiel Regierungen?
Ja, in der Tat, das ist ganz wichtig. Was ich denke, was sich als Forderung an die Politik stellt, ist, dass bestimmte Bereiche im ICT-Sektor identifiziert werden müssten, auf deren Betrieb verzichtet werden kann, ohne dass die Versorgung der Bevölkerung damit gefährdet ist. Also zum Beispiel Kryptowährungen verbrauchen in der Herstellung sehr viel Energie, die anderweitig benötigt wird. Und genau genommen brauchen wir keine Kryptowährung. Wir brauchen den elektrischen Strom für deren Herstellung eher für den Betrieb von Krankenhäusern, für Bildungseinrichtungen, für den öffentlichen Personenverkehr und so weiter. Aber wir brauchen nicht noch viel mehr andere energieintensive Währungen. Die sind nur nützlich für Spekulanten, die ihr Geld am Finanzmarkt und nicht mit realer Arbeit machen. Deshalb hatten wir die Forderung aufgestellt in der Studie, dass wir in Europa auf die Produktion und den Handel mit Kryptowährungen verzichten sollten. Und ganz konkret bei der Smartphone-Nutzung haben wir den Appell an die Regierung gerichtet, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und zum Beispiel die Diensthandys als Handys von Fairphone kaufen in Zukunft und alternative Betriebssysteme darauf spielen. Denn der öffentliche Sektor ist ein wirtschaftlich bedeutsamer Bereich. Wir, also die von uns gewählten Volksvertreter und die von ihnen kontrollierten Behörden, haben eine Macht, die sie zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele einsetzen sollten. Das können wir von unseren Regierungen verlangen. Schließlich hat sich Deutschland zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bekannt.
Das war Mario Birkholz von der TU Berlin über den nachhaltigen Umgang mit Smartphones.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17397.
Hast du noch Bargeld?
Willst du schnorren, Knacki?
Ich frag nur wegen gestern.
Gestern hatte ich frei. Bist du schon auf Malle?
Nee, immer noch hier.
Ach, deswegen rufst du an. Konntest du nicht zahlen?
Nee, ja, wegen CrowdStrike, Blue Friday, Blue Screen.
Du hattest einen Blue Screen? Ich seit Jahren nicht mehr.
Ich nicht. Meine Bank, der Flughafen, nix ging mehr. Sag mal, Dicker. Hast du das etwa nicht mitgekriegt vom Update-Desaster gestern?
Wenn ich frei habe, habe ich die ganze Zeit nichts an.
Auch im Winter? Nacken?
Keine Geräte an, Knacki. Nix, alles aus. Noch nie was von Digital Detox gehört? Solltest du auch mal machen.
Dann bist du gar nicht betroffen.
Wovon?
Die halbe Welt war alarmgelegt von einem kaputten Sicherheitsupdate. Die meisten haben jetzt noch Blue Screen.
Ich sag ja, Digital Detox ist gesund. Was nicht eingeschaltet ist, ist absolut
und
sicher.
Und was eingeschaltet ist, sollte nicht automatisch updaten.
Auto-Update im laufenden Betrieb? Macht das jemand wirklich? Ohne Testlauf?
Wenn du nur eine kleine Firma hast und dir keinen Admin leisten kannst?
Wirklich? Flughäfen, Banken, Kaufhäuser? Klein?
Die sparen. So als würdest du auf die Feuerwehr verzichten, weil es zu selten brennt. Und jetzt brennt's und ahnungslose Bosse schütteln ihren Bluescreen.
Wo ist die digitale Kompetenz? Ist das in den Schulen kein Hauptfach?
Zu viel stört das Geschäft, Digger. Hätten die Leute zu viel Ahnung, gäbe es keine digitalen Monokulturen wie Microsoft. Eine winzige Datei legt's lahm. In Australien gibt's auch schon die ersten virenverseuchten Fake-Hilfsseiten.
Für so einen Fall wurde das Internet doch erfunden als Redundanz fürs Analognetz. Wo ist das denn geblieben?
Weg. Aber es gibt einen Lichtblick. Über den Wolken, Satelliten, alle mit Laserstrahl erreichbar. Absolut sichere Redundanz zum Glasfasernetz.
Dann ist ja alles sicher. Dann brauchst du ja doch kein Bargeld mehr.
Nee, wenn es mal Dauerregen gibt oder eine Vulkanaschewolke den schönen Schein nach oben bremst, nehme ich doch lieber den Redundanten aus Papier.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Bayerns Polizei darf nun die umstrittene Recherche- und Analyseplattform Vera nutzen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Welch-Nasseri.
Das hat der Bayerische Landtag durch eine Änderung des Polizeiaufgabengesetzes mit Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD beschlossen. Mit Vera sollen die Ermittler Informationen zu einzelnen Personen aus unterschiedlichen Polizeiquellen vergleichen und zusammenführen können. Datenschützer kritisieren unter anderem die Verbindung des Softwareherstellers Palantir zum US-Geheimdienst CIA. Laut Landeskriminalamt soll Vera nur bei schweren Kriminalfällen zum Einsatz kommen, bei denen die Polizei mögliche weitere Straftaten verhindern will.
TikTok verliert vor dem EU-Gerichtshof und muss sich weiterhin an den Digital Markets Act halten.
Der Digital Markets Act, kurz DMA, stuft bestimmte Plattformen wie TikTok als sogenannte Gatekeeper ein. Dabei handelt es sich um Online-Dienste, die so mächtig geworden sind, dass ihre Marktposition nahezu unangreifbar ist. Seit März unterliegen diese Unternehmen strengeren EU-Vorgaben. TikToks Mutterkonzern ByteDance hat nun gegen diese Einstufung geklagt und verloren. Demnach hat die EU-Kommission TikTok zu Recht als einflussreiche Plattform eingestuft.
Ein Datenhändler verbreitet Standortdaten von Millionen deutschen Nutzern.
Über verschiedene Smartphone-Apps können je nach Einstellung Standortdaten gesammelt und weitergegeben werden. Eine Recherche von netzpolitik.org und Bayerischem Rundfunk zeigt das Ausmaß dieses Datenhandels. Das Team hat Zugriff auf 3,6 Milliarden Standortdaten, die innerhalb von 2 Monaten Ende letzten Jahres über 11 Millionen Smartphones in Deutschland gesammelt wurden. Der US-amerikanische Anbieter DataStream Group verkauft diese Daten regulär an seine Kundinnen und Kunden. Den Medienberichten zufolge bedeutet dies ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
Hacker leaken mehr als 1,1 Terabyte unveröffentlichte Projekte und Spiele von Disney.
Medienberichten zufolge sind die erbeuteten Daten Anfang der Woche im Darknet aufgetaucht. Darunter sind neben E-Mails und tausenden Nachrichten aus Slack-Kanälen wohl auch Informationen zu bisher unbekannten Disney-Projekten. Die genauen Inhalte sind nicht bekannt. Der Konzern hat den Vorfall mittlerweile bestätigt und Untersuchungen eingeleitet.
Ursula von der Leyen will soziale Netzwerke stärker regulieren.
Im Rahmen ihrer Wiederwahl als EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen angekündigt, sie wolle verstärkt gegen Online-Mobbing und das Suchtpotenzial sozialer Netzwerke vorgehen. Besonders die psychische Gesundheit von Jugendlichen sei gefährdet. Die EU-Kommission plant deshalb eine erste europaweite Untersuchung zu den Auswirkungen sozialer Medien auf das Wohlbefinden junger Menschen. In ihrer politischen Leitlinie kündigte von der Leyen außerdem an, gegen demnach suchterzeugende Elemente wie die automatische Wiedergabe, endloses Scrollen und ständige Push-Benachrichtigungen vorgehen zu wollen.
Sternzeit, 20. Juli. Das Märchen von der Apollo-Mondbegeisterung. Oft heißt es, in den 60er Jahren habe in den USA große Weltraum-Euphorie geherrscht und fast das ganze Land habe bei der Mondlandung mitgefiebert. Tatsächlich unterstützte nur für kurze Zeit eine Mehrheit der Bevölkerung das Apollo-Projekt. Mit dem Mythos der Mondbegeisterung räumte vor einigen Jahren der Historiker Roger Launius auf, der einst für das Luft- und Raumfahrtmuseum der USA gearbeitet hat. Wie er zeigt, war der Mondflug vor allem dem politischen Kalkül im Kalten Krieg geschuldet. In Meinungsumfragen hielt die Bevölkerung Mitte der 60er Jahre 9 andere Politikfelder für wichtiger als das Raumfahrtprogramm. Zwar bestand grundsätzlich Interesse am Weltraum, aber die medizinische Versorgung älterer Menschen, die Wohnsituation in Städten und das Bildungssystem hängten den Sprung zum Mond deutlich ab. Gegen Ende der 60er Jahre ging die Unterstützung für das Apollo-Programm deutlich zurück und immer mehr Menschen meinten, es sei sein Geld nicht wert. Nur unmittelbar nach der Landung von Apollo 11 begeisterte sich für eine kurze Zeit eine Mehrheit der Bevölkerung für das Mondprogramm. Der astronautischen Raumfahrt wird von Agenturen und Industrie gern eine Faszination zugeschrieben, die sie für große Teile der Bevölkerung offenbar nicht hat oder die man sich zumindest nicht viel kosten lassen möchte. Wer mit Menschen dauerhaft zum Mond fliegen und dafür Steuergeld ausgeben will, braucht handfeste Gründe. Der vage Verweis auf die Begeisterung vieler Menschen reicht nicht. So war es schon bei Apollo.
Das war es von Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.